langfristig investieren, trotz Klimawandel.
Mhm.
Ist jetzt die Frage, ist das eine gute Idee oder ist das so ein bisschen Geld verbrennen mit Ansage, weil die Katastrophe unausweichlich ist?
Ja, ich sollte vielleicht nicht so viel grinsen, denn wir sprechen da ja natürlich über ein total ernstes Thema und ich glaube, da steht auch eine berechtigte Frage dahinter.
Eine berechtigte Frage, die unsere Userin Angie gestellt hat. Und sie wollte nämlich wissen, wie denken wir bei Finanztip über die Klimakrise und die Auswirkungen aufs langfristige Investieren und gehen wir jetzt davon aus, dass Wirtschaftswachstum die Folgen des Klimawandels überdauern wird?
Mhm.
Also eigentlich eine relativ global ökonomische Frage, ja, weil sie sagt, eigentlich ist es ja unabdingbar, dass die Wirtschaft früher oder später unter solchen Veränderungen leiden wird.
Ja.
Tja, was denken wir drüber? Und was sagen Paper und Studien dazu? Das erfährst du in dieser Folge Finanzen ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ist ja schon so eine grundlegende ökonomische Frage, auf die wir da stoßen. Für alle anderen grundlegenden ökonomischen Fragen kannst du zum Beispiel auch unseren YouTube-Kanal abonnieren, bei denen sich Saidi ja, ich sag mal, wechselnd mit allen möglichen Phänomenen, die uns so begegnen, auseinandersetzt. Auch mit deutlich mehr coolen Grafiken, als wir es tatsächlich hier im Podcast tun, ehrlicherweise.
Ja. Und wir legen mittlerweile schon länger in den Videos auch Wert darauf. Wir sind ja Finanztipp und viele von euch werden bestimmt auch erwarten, dass man halt gute Finanztipps, mit denen man was spart, bei denen man mehr aus seinem Geld macht, bekommt. Und das ist natürlich auch der Kern von Finanztipp. Aber uns ist einfach auch die Finanzbildung wichtig. Genauso eine Frage wie hier nach dem Klimawandel. Naja, die ist schon total berechtigt, weil wenn du jetzt deine Altersvorsorge in so einen weltweit anlegenden Aktien-ETF steckst, dann musst du schon auch die grundlegenden Zusammenhänge dahinter verstehen, um dann, wenn es nämlich auch mal, und darüber werden wir jetzt gleich noch reden, auch mal wirklich schlechter, längere Zeit schlecht läuft, zu verstehen, dass das auch dazu gehört und die Zusammenhänge dahinter zu verstehen. Das, glaube ich, ist schon extrem wichtig, sich nicht einfach nur den Weltläufen irgendwie ausgeliefert zu finden, sondern ein Stück weit zu verstehen, wie kommt denn eigentlich der Kurs von meinem ETF zustande?
Und da ist ja ganz entscheidend so, ich würde mal sagen, der Forschungskonsens der großen Mehrheit ist, der Klimawandel ist da, also in Form von Hitze, Extremwetterereignissen und so weiter. Und man hat aber so ein bisschen das Gefühl, es ist den Börsen egal.
Mhm. Kann man so sehen.
Das ist mein erster Punkt, an dem ich ansteigen werde. Ich habe nämlich 5 Paper, ja, ich habe sie mal zügig durchgeschaut, damit wir uns so ein paar Aspekte anschauen können. Wir verlinken die auch nochmal in den Shownotes, aber natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ein Paper von JP Morgan, also einer großen US-amerikanischen Bank, hat genau diese Frage gestellt, warum ist das den Börsen eigentlich egal? Die Märkte wirken irgendwie so ein bisschen gleichgültig gegenüber dem Klimawandel.
Gegenüber dem Klimawandel, ja. Oder man könnte auch sagen, wenn man sich jetzt zumindest den sehr langfristigen Chart oder langfristigen Chart der letzten 15 Jahre zum Beispiel anschaut, ne, dann wirkt das sehr, sehr euphorisch, sehr optimistisch.
Temperatur geht hoch, Kurse gehen auch hoch.
Genau, ne? Oder wenn man sich sagt, wenn man die diversen kleinen Einbrüche, und das waren vergleichsweise wirklich kleine Einbrüche während Corona oder Liberation Day Trump letztes Jahr anschaut, dann spielt das irgendwie gar keine Rolle und man sagt, die Börse hat da wirklich gute Laune angesichts dessen, was uns da an globaler Erwärmung droht.
Den Grund dafür, den dieses Paper festmacht, den wirst du mögen, Saidi, als sachorientierter Mensch. Und zwar wird gesagt, naja, die Börsen reagieren primär auf messbare Effekte, auf Gewinne, Cashflows und Dinge wie zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt. Und die Klimaschäden waren bisher zu lokal, kurzfristig oder wurden durch den Wiederaufbau ökonomisch überdeckt. Und das heißt aber nicht, ist auch eine Folgerung von dem Paper, dass das so bleibt.
Ja, also ich habe jetzt kurz den Kopf geschüttelt, als du gesagt hast, reagieren auf messbare Ergebnisse. Ja, richtig, aber wir müssen natürlich an der Stelle ganz klar betonen, und das weiß JP Morgan, wissen die Leute bei JP Morgan natürlich auch ganz genau, dass an der Börse, ich kann es mich leider nicht mehr sagen, hören, ja, die Zukunft gehandelt wird. Das heißt, es geht um Erwartungen an messbare Ergebnisse. So, und wenn die Börse erwarten würde oder erwartet, dass die Folgen des Klimawandels messbar gemacht werden, sich zum Beispiel in Verlusten oder zumindest mal in reduzierten Gewinnen ausdrücken, dann würde das sicherlich an der Börse auch abgebildet werden. Die große Frage, die natürlich niemand so richtig beantworten kann, ist, wie viel, sagen wir es mal deutlich, Skepsis, weil am Ende ist es dann nämlich doch ein psychologisches Moment, wie viel Skepsis steckt heute, was den Klimawandel geht, in den Kursen schon drin. Ich sag mal so, das Gefährliche, so wie das Positive an der Börse ist, sind ja immer entweder Überraschungen oder Enttäuschungen. Überraschungen dann, nämlich dann, wenn meine Erwartungen an die Zukunft übertroffen werden, wenn die Aussichten auf die Gewinne auf einmal besser sind, als ich sie einschätze. Das wäre eine Überraschung, eine positive.
Ich erwarte eine rote Ampel, aber sie ist grün.
Genau. Oder, ja, genau. Oder ich erwarte halt einen tollen Gewinn und dann ist der Gewinn noch viel besser, als ich dachte. Oder eben die Enttäuschung, ja, die Gewinne fallen nicht so hoch aus, beziehungsweise die Verluste fallen viel herber aus. Und es ist schon richtig, ne? Wir sehen natürlich heute die Folgen des Klimawandels nur in den allerersten Anfängen. Und das, was natürlich definitiv Wissenschaftler oft in aller Welt, Klimaforscher, erforschen, an Szenarien zeichnen, das ist relativ, aus meiner Sicht schon relativ schwer in Euro, in Dollar zu übersetzen. Und deswegen tut sich wahrscheinlich die Börse mit der Bewertung der Risiken des Klimawandels schon schwer. Aber nochmal, dass die Börse solche Risiken grundsätzlich nicht sehen oder nicht einpreisen würde, dass sie irgendwie komplett blind in der Gegend rumlaufen, davon ist nicht auszugehen. Im Gegenteil, die Börse ist immer ein sehr gutes Spielfeld, sage ich jetzt mal nicht Abbild, ja, aber ein sehr gutes Spielfeld davor, wo sich sowohl Chancen, also Risiken, beides ungewiss, Chancen und Risiken eben in so einem Preis, in so Kursen abgebildet werden.
Ist ja auch das Wichtige, was hier auch gesagt wird, die Vergangenheit ist kein guter Indikator für die Zukunft, ja, gerade ja, an der Börse. Und man sieht natürlich, Extremwetter nimmt zu. Und es wird natürlich auch wahrscheinlicher, dass es zu gleichzeitigen verschiedenen Naturkatastrophen kommt. Ja. Und dadurch entstehen wirtschaftliche Effekte ja spätestens dann, wenn zum Beispiel Menschen oder auch Unternehmen Hochrisikoregionen verlassen, anstatt sie wieder aufzubauen.
Migrationsbewegungen entstehen,
also
ja.
Spätestens da, also es kann ja auch, Migrationsbewegung klingt immer nach so einem ganz großen Ding, aber es kann ja zum Beispiel auch einfach das Problem sein, dass du wegen Hurricane-Neigungen bestimmte Vororte von Miami aufgeben musst. Das wird für gewisse Immobilien- und Fast-Food-Konzerne einfach große Investitionen vernichten. So. Und dann hast du einen Effekt.
Genau, absolut. Also, bei allem, was ich in dieser Folge sage, will ich mal eins vorweg klarstellen. Ja? Ich will das Thema, das Problem, die Gefahr Klimawandel weder für die Menschheit noch für die Aktienmärkte kleinreden. Im Gegenteil. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahrzehnten Klimakatastrophen, kurzfristige Ereignisse, aber auch langfristige Trends sehen werden, die Börsenkurse erheblich beeinflussen werden. Also mit anderen Worten, wird es mal, soll ich jetzt sagen, ein Crash, aber wird sich der Klimawandel auch ja mal negativ auf die Aktienkurse auswirken? Ja, natürlich. Alles andere würde, zumindest bei Überraschungen, würde mich schwer überraschen. Zum Aber kommen wir gleich.
Ist ja auch so ein bisschen die Frage, was heißt das fürs Investieren? Es ist eigentlich gar nicht entscheidend, ob du an den Klimawandel glaubst, in Anführungszeichen. Sondern entscheidend ist, wie so physische Schäden in der Welt und auch die Klimapolitik, die darauf reagiert, in Zukunft die Gewinner und Verlierer an den Märkten in eine neue Balance bringt.
Ja, ich würde es noch sagen, noch gar nicht mal nur die, oder nicht nur die physischen Schäden, sondern das, was du gerade schon gesagt hast, die Angst vor dem Klimawandel oder anders gesagt die Angst vor Bedrohungen aus dem Klimawandel. Ne? Das mag ja sein, dass die Weltuntergangsflut aus irgendeinem Film, wer sind so Regisseure, die sowas gerne machen, ja, in den Vororten von Miami jetzt nicht unbedingt so krass eintritt, wie man sich denkt. Aber es reicht ja schon, wenn die Leute dort weggehen, weil sie eben Angst haben vor dem nächsten schlimmen Hurricane.
Ja. Punkt zwei ist so ein bisschen die Frage, was sehen die Märkte bisher? Gibt es ein Paper der dänischen Nationalbank über US-Aktien und das zeigt vor allem, der US-Aktienmarkt preist Klimarisiken nur teilweise in die Kurse ein und es werden vor allem kurzfristige politische Transitionsrisiken eingepreist, also Risiken zum Beispiel durch Abgasauflagen oder bestimmte E-Auto-Quoten, solche Dinge sind quasi politische Transitionsrisiken, aber langfristige physische Risiken werden kaum eingepreist.
Weißt du, woran die das ablesen? Also, dass das jetzt sozusagen so langfristige Geschichten nicht, nicht.
Die haben Klimanachrichten von 2000 bis 2018 analysiert und dann nach Risikofaktoren unterschieden, also US-Klimapolitik, internationale Klimagipfel, Naturkatastrophen, globale Erwärmung. Und nur die US-Klimapolitik ist robust eingepreist in den Kursen, also parallel zu den Nachrichten quasi, wenn du es dir im Zeitverlauf nebeneinander legst.
Ich würde jetzt mal versuchen, vielleicht passt das dann auch zu deinen kommenden Studien, die wir noch hier besprechen, das mal so ein bisschen eine Ebene höher zu hängen, weil die Frage der unserer Userin, glaube ich, war es ja, war ja, können wir das mit dem Wirtschaftswachstum vergessen? Also mit anderen Worten, hat der Klimawandel einen nachhaltigen, dauerhaften, negativen Effekt auf die Aktienkurse? Und im Sinne von, du kannst deine, wir sagen ja bei der Finanztipp, 6% Rendite nominal.
Dazu werde ich sogar noch eine Antwort haben.
Langfristig vergessen. Ich will noch schon mal einen Gedanken reinschmeißen. Nochmal, das, was du von nun sprichst, Emil, physische Schäden ist überhaupt nicht klein zu reden. Wenn Infrastruktur kaputt geht, und da müssen wir auch gar nicht mal über irre Sachen reden. Also ich konstruiere jetzt mal ein Szenario, das weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, ja. Irgendein wichtiger Kanal oder irgendeine wichtige Schifffahrtsstraße auf dieser Welt wird durch irgendwie eine Naturkatastrophe, vielleicht einfach nur ein Schiffstankerunfall oder irgendwas in der Richtung, blockiert für eine signifikante Zeit. Haben wir während Corona erlebt, wenn ihr euch noch denkt an die, wie hieß sie gleich wieder, die
Ever Given,
genau, oder solche Sachen. Also die Weltwirtschaft
mit diesem einen Bagger.
Ja, genau. Die Weltwirtschaft ist halt, hat bestimmte Nadelöhre, ja, wie man ja an der Straße von Hormuz mal wieder immer wieder sehen kann. Und da ist sie natürlich schon anfällig. Und da sind nicht so viele Redundanzen, nicht so viele Sicherheits-Backups und Sicherheitslinien eingebaut.
Also man sieht ja auch historisch gesehen, dass das überhaupt, also man denkt immer so, ja, das ist so ein heutiges Phänomen. Die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen hat auch...
Wie kannst du jetzt damit ankommen? Ich habe gestern einen Podcast dazu gehört.
Das ist brutal, oder? Also die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen schafft für europäische Handelsmächte ein Nadelöhr, weil du musst quasi für den Handel von Ost nach West auf der Seidenstraße, bist du darauf angewiesen, dass du ein gutes Verhältnis zum Osmanischen Reich hast.
Ja.
Und das haben halt manche und manche haben das nicht und das schafft Gewinner und Verlierer. Und das motiviert Leute komplett um Afrika rum zu segeln, um diesen Mittelsmann zu umgehen. Also Nadelöhre sind...
Was natürlich, und jetzt sind wir gleich mitten im Thema, was die Schifffahrt in der frühen Neuzeit natürlich extrem befeuert hat. Ne? Die Portugiesen haben sich gefreut. Zum Beispiel muss man mal deutlich so sagen, das ist jetzt eigentlich die perfekte Überleitung zu dem, was ich jetzt sagen wollte. Das war jetzt völlig ungeskriptet hier. Super. Super. Was ich damit sagen will, es sind dann immer Transformationsprozesse, die natürlich total wehtun. Ja, wenn der Suezkanal, wenn der Panama-Kanal, wenn die Straße von Malakka, wie auch immer, blockiert ist, dann hat die Weltwirtschaft ein großes Problem. Erstmal. Ja, worauf ich raus will, ist, ich glaube, man kann insgesamt der Wirtschaft da schon eine gewisse Anpassungskapazität zutrauen oder anders gesagt, wenn man bei dem Beispiel von den Osmanen bleibe, na, es wird auch immer Gewinner geben. Wahrscheinlich reden wir da auch noch gleich noch drüber. Will sagen, ja, man darf sich halt das immer nicht als so eine Einbahnstraße vorstellen. Ja, der Klimawandel ist ein Problem und wird für Verluste in bestimmten Branchen, bei bestimmten Ländern, bei bestimmten Aktien insbesondere sorgen, gar keine Frage. Aber es wird auch andere geben, die davon profitieren. In welchem Verhältnis das jetzt steht, weiß ich nicht. Aber mal so sagen, wir sind ja bei Finanztipp eh so drauf, wir sagen, die schon sehr hohen Gewinne, insbesondere der letzten 15 Jahre, ja, aber wenn man ein bisschen länger schaut, auch der letzten 30 Jahre, sage ich jetzt mal, vielleicht sogar 40 Jahre, da glauben wir nicht so ganz dran. Das war schon ein extrem gutes Umfeld für Aktien, weshalb wir ja, um das mal zu erinnern rufen, vom langfristigen historischen Mittel 7-8% für den weltweiten Aktienmarkt auf 6% runtergegangen sind, was ja auch mit dem Zinsniveau übrigens zu tun hat, ne, dass er in dieser Zeit stark nach unten gegangen ist.
Bleibt noch so ein bisschen, was heißt das jetzt für dich als Investor, dass vor allem diese US-Klimapolitik so auf diese US-Aktien wirkt? Märkte, für mich war ein bisschen so der Take, Märkte wirken ja immer rational. Sie können aber natürlich so langfristige Risiken unterschätzen,
ja,
weil man einfach stärker auf die sichtbaren und politischen Katalysatoren achtet, die im Tagesgeschäft auf dich wirken, als auf so langfristige und komplexe Schäden, die sich in deiner Umwelt anreichern. Einfach auch, weil das, ich würde mal sagen, für die menschliche Psyche schwer zu überblicken
ist. Ja, also absolut agreed. Das Wörtchen kann es halt an der Stelle. Ne? Es ist nicht so, dass die Börse gegenüber sowas komplett blind ist. Ne? Es werden schon auch Risiken da eingepreist. Aber du hast recht, solange die Risiken schwer in Euro und Dollar und Yen und so weiter abbildbar sind, tut sich der Markt damit schwer. Aber trotzdem, die Märkte sind zu einem nicht geringen Anteil von zwei sehr menschlichen Emotionen geprägt. Gier und Angst. Und natürlich, irgendwo tief drin ist so eine Angst vor dem Klimawandel schon auch drin. Aber du hast recht, es kann sein, dass die insbesondere jetzt gerade komplett oder weitgehend ausgeblendet ist und deshalb ist natürlich an den Aktienmärkten auch zu was Übertreibungen kommen kann. Ob die jetzt aber jetzt gerade da sind, mit anderen Worten ist die gleiche Frage wie immer, sind die Kurse jetzt gerade viel zu hoch, steht da längst mal eine Korrektur an, das kann keiner seriös vorhersagen.
Punkt Nummer drei ist so ein bisschen die Frage, was könnten die Märkte unterschätzen oder wo reagieren sie vielleicht auch schon empfindlicher? Da gibt es eine Nature-Studie zu Nasdaq 100-Aktien und Extremwetterereignissen. Und das zeigt so ein bisschen, dass extreme Wetter- und Klimaereignisse Aktienrenditen spürbar beeinflussen tatsächlich. Ja. US-Aktien reagieren im Zeitverlauf empfindlicher auf klimatische, hydrologische, also Überschwemmungen und so weiter, und meteorologische, also Wetterrisiken.
US-Aktien reagieren da stärker drauf?
Ja, im Vergleich im Zeitverlauf.
Ah. Im Vergleich, also wenn, zu sie früh. Werden immer okay.
Ist natürlich auch irgendwie klar, Klimarisiken sind einmal, sag ich mal, im Mainstream angekommen. Das ist die vollkommen logische Erklärung, würde ich sagen, dahinter. Und Klimarisiken sind natürlich nicht abstrakt. Also man kann die heutzutage im Gegensatz zu den 70ern, 80ern, kann man die beobachten. Also auch zum Beispiel durch Wassertiefstände am Colorado River in den USA, um mal bei einem US-Ereignis zu bleiben. Sie wirken aber nicht gleich, aber ist so ein bisschen die Folgerung, man sollte natürlich vielleicht überlegen, ob man so Dinge wie Dürre, Waldbrände und so weiter systematischer ins Investieren einkalkuliert. Also die Möglichkeit, dass sowas gehäuft auftritt.
Ja, also zunächst mal würde ich sagen, das Interessante finde ich jetzt an dem Ergebnis ist ja, dass wenn die herausgefunden haben, dass solche Wetterereignisse, sage ich jetzt mal, oder klimatischen Ereignisse sich im Zeitverlauf immer stärker in den Kursen, in Aktienkursen wiederfinden, bedeutet das ja gleichzeitig, dass die Börse sehr wohl schon irgendwie das auf dem Sender hat. Ob sie es genug auf dem Sender hat,
ist natürlich die Frage.
Aber das ist eigentlich, finde ich, jetzt gerade mal erstmal umgekehrt zu sagen, so, naja, also es ist nicht so, dass die Börse da völlig...
Es ist ein bisschen beruhigend, ja.
Also mir fällt nur das englische Wort ein, völlig oblivious ist, ja, da gibt es glaube ich kein gutes deutsches Wort dafür, ne? Dass die da völlig mit den
Scheuklappen... Ja, du schlafwandelst da nicht so...
Die rennen nicht völlig mit den Scheuklappen umher, aber es ist natürlich die Frage, wenn du sagst, es sind vor allen Dingen, wie heißt das, hydrologische Ereignisse, ob dann, wie du sagst, ne, ob dann Dürreperioden und so weiter da auch entsprechend eingepreist sind. Ich glaube, das spielt halt auch eine Rolle, dass nach meiner Meinung, und ich bin jetzt absolut kein Klimaexperte, die erste Welt, die westliche Welt, ja, inklusive Japan, natürlich von hydrologischen Ereignissen bisher wesentlich stärker betroffen ist. Also das kann man sich sozusagen in der Welt der Börsianer, so würde ich das immer sagen, besser vorstellen, als jetzt eine vernichtende Dürre im mittleren Westen der USA. Sag ich jetzt einfach mal so.
Ja, das kann natürlich sein, dass das darauf... Punkt 4 ist der entscheidendste Punkt, würde ich sagen, ist die Frage, was kommt auf dein Portfolio zu?
Ja.
Es gibt ein Paper von Allianz Research, also quasi der Forschungs-Think-Tank-Tochtergesellschaft der Allianz, die große Versicherung. Und da ist so die These, der Klimawandel senkt langfristig die erwarteten Renditen am Kapitalmarkt und die Volatilität steigt. Mhm. Nach allem, was wir bisher gehört haben, klingt es auf jeden Fall logisch, dass die Volatilität steigt. Weil wenn wir jetzt sagen, klimapolitische Entscheidungen beeinflussen die Kurse. Klimapolitische Entscheidungen werden wahrscheinlich zunehmen. Ganz egal, ob die aus einer Richtung kommt, die politisch an den Klimawandel glaubt oder die den Klimawandel als Hirngespinst ablehnt, wie Teile der Trump-Administration zum Beispiel. So oder so steigt die Volatilität. Und auch wenn wir jetzt gesehen haben, zum Beispiel Nasdaq-Titel reagieren im Zeitverlauf empfindlicher auf Extremwetterereignisse, heißt das ja auch, dass die Volatilität steigt. So. Das Spannende, finde ich, sind die erwarteten Renditen und der Grund ist so ein bisschen relativ einfach, die Katastrophenkosten steigen, das reale Wachstum sinkt und tendenziell steigt die Inflation durch den Klimawandel. Ich habe mich erst so ein bisschen damit schwer getan, dass die Inflation steigt, aber man muss natürlich sagen, also wenn Staaten Schäden durch Klimaereignisse haben, also nehmen wir einen krassen Hurricane oder so einen Tropensturm, dann schaffst du ja, also die Wiederaufbaumaßnahmen schaffen erstmal so ein bisschen Wirtschaftswachstum, aber gleichzeitig schaffst du natürlich in der Regel Inflation, weil der Staat billig Geld in Umlauf bringen wird dafür. Und genau das ist ja ein klassischer Inflationstreiber.
Ja, also ich würde nicht sagen oder niemals sagen, dass die Allianz an der Stelle Unrecht hat. Ne? Also ich würde all diesen Argumenten zustimmen. Aber ich würde sagen, dass sie, wie soll ich sagen, deterministisch sind, also dass sie das eindeutig vorhersagen. Nein. Weil die Gefahr besteht, wir wollen hier die Frage beantworten, sorgt der Klimawandel für sinkende Aktienkurse, um es mal kurz so sehr allgemein zu formulieren. Das ist halt sehr typisch menschlich gefragt und ich mache auch unsere Userin, die Frage stellt, überhaupt keinen Vorwurf. Das ist auch eine absolut legitime Frage, die uns natürlich beschäftigen muss, weil wir dazu neigen, halt Ergebnisse eindeutig auf eine bestimmte Ursache gerne zurückzuführen. Also ist auch ein bisschen unser Gehirn gepolt. Wir wollen es halt versuchen, ein bisschen einfach zu machen. Es gibt eine Ursache, Klimawandel, und die hat bestimmte Folgen.
Wichtig ist ja, also der Mensch, wir denken immer, wir sind ein sehr logisches Wesen. Tatsächlich ist es aber so, dass der Mensch funktioniert ja in Narrativen. Also der Mensch hat eine Erzählung im Kopf. Das ist, glaube ich, das, worauf du raus willst. Der Mensch hat eine Erzählung im Kopf, und das ist zum Beispiel in dem Fall die Erzählung der Risiken des Klimawandels.
Ja.
Und alle Ereignisse, die sich jetzt an so einer Perlenschnur aufreihen, müssen irgendwie in dieses Narrativ passen, weil wir ansonsten unsere eigene Daseinsberechtigung verlieren, so ein bisschen.
Und worauf ich raus will, ist halt zu sagen, 5 Euro ins Phrasenschwein, dass die Welt komplex ist. Mit anderen Worten, ja, natürlich ist der Klimawandel eine globale, logischerweise, Entwicklung, die unser Leben über die nächsten Jahrzehnte bestimmen wird. Aber sie ist nicht die einzige Entwicklung und damit auch nicht die einzige Entwicklung, nicht der einzige übergreifende Faktor.
Du hättest jetzt so einen pessimistischen Joke machen können und sagen, es gibt auch Kriege zum Beispiel.
Ja, genau, zum Beispiel. Könnte auch sein, ja. Die Aktienkurse bewegen wird. Und deshalb, an der Stelle tue ich mich mit der Aussage von Allianz schwer. Denn erstens halte ich die Aussage so ein bisschen aus Sicht, wie sollte es auch anders sein, eines Versicherers geprägt, ja, der die Welt halt nun mal in Risiken bewertet. Das ist der Job von Versicherern. Ja, und es ist auch gut, dass es die gibt, weil das gehört nun mal dazu. Wenn du das Haus abbrennt, dann bist du froh, dass du eine Versicherung hast und dass andere Leute, deren Häuser nicht abbrennen, deinen Schaden bezahlen. Weil das ist das Prinzip eines Versicherers.
Jede Gruppe braucht die eine Person, die daran denkt, Regenjacken einzupacken.
Ja, das ist genau so. Also insofern ist es verständlich, das als Begriff aus dem Blick von Risiken zu betrachten. Und dass der Klimawandel tendenziell die Volatilität, also die Schwankungen verstärkt, das würde ich auch unterschreiben. Aber es ist nicht gesagt, dass es nicht auch andere Entwicklungen gibt, ja, die Volatilität vielleicht auch senken. Und jetzt kommen wir dazu, vielleicht wie müssen wir uns an der Stelle den Aktienmarkt auch ein bisschen vorstellen? Ich habe dieses Argument vor Jahren schon mal in einem Video gebracht. Wir reden ja hier, so war ja die Frage, über das Wirtschaftswachstum. Jetzt sind die Aktienkurse nicht gleichzusetzen mit dem Wirtschaftswachstum. Ja. Da muss man erstmal aufpassen. Ja? Bei den Aktienkursen spiegelt sich im Wesentlichen das Gewinnwachstum der Unternehmen wieder. Ne? Der Kurs deines ETFs bildet im Grunde genommen die wachsenden Gewinne der Weltwirtschaft ab. So, da ist auch erstmal gar nichts zu sagen. Aber natürlich gibt es da schon eine gewisse Kopplung. Wenn es kein Wachstum auf der Welt mehr gäbe, könnten wahrscheinlich auch keine Gewinne mehr steigen.
Du könntest ja theoretisch, wenn wir jetzt ein ganz extremes Beispiel machen, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, du könntest ja theoretisch den Wert aller Immobilien in einem Land auf null setzen.
Okay.
Das wäre für die wirtschaftliche Bilanz von einem Land relativ verheerend.
Ja.
Auf dem Papier. In der Realität ändert sich ja erstmal wenig, außer halt für Banken und die Immobilienbesitzer sozusagen. Das heißt aber nicht, dass du nicht gleichzeitig an den Börsen die krasseste Rekordrallye aller Zeiten haben kannst. Abgesehen vielleicht von Immobilientiteln.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil der Immobilienmarkt halt nur ein, schon wesentlicher, aber nur ein Markt ist. Und jetzt, ich will hier nicht verharmlosen rüberkommen. Ich will nur zeigen, dass die Sache einfach komplizierter ist, als alles auf den Klimawandel zurückzuführen. Es kann natürlich sein, 50-50, sage ich mal, umgerechnet die Chance, dass wir, altes Thema, am Beginn einer echten technologischen Revolution stehen, Stichwort natürlich künstliche Intelligenz, die Gewinne sehr vieler Unternehmen, nicht alle, aber sehr vieler Unternehmen, noch viel stärker in die Höhe schraubt, als sie es ohnehin im Moment schon tut, zumindest die Gewinnerwartungen. Und dass das, zumindest, sage ich mal vorsichtig gesagt, einen Großteil der Verluste aus dem Klimawandel kompensiert, was auch immer das bedeutet. Ich sage nicht, dass das eine nicht mit anderen zu tun haben. Also wir brauchen Rechenzentren mit jeder Menge Energiebedarf. Wie kriegen wir das in Zeiten von Klimawandel hin? Aber jetzt sind wir beim nächsten Thema. Der Klimawandel befördert halt auch, dass wir einen Energiebedarf haben, von dem wir, glaube ich, zumindest zum Teil schon wissen, dass wir den nicht ausschließlich aus fossilen Energien gewinnen können. Mit anderen Worten, da ist großer Energiebedarf da und wir bauen mehr Solarparks dafür und mehr Windparks. Haben wir das Problem damit erledigt? Nein, haben wir nicht. Denn auch ein Solarpark und ein Windpark kann zerstört werden, übrigens von einem Hurricane.
Also, ja.
Aber es findet halt ein Transformationsprozess statt. Und jetzt lass mich noch mal ganz kurz jetzt die ganz große volkswirtschaftliche Bühne aufmachen. Na, wenn wir über Wirtschaftswachstum schon sprechen, dann reden wir über das Wachstum des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. des Welt-BIPs. Ja, wenn man den Planeten halt sozusagen als Raumschiff begreift, wie viel wächst da die Wirtschaft da drauf? Und es besteht immer noch zu großen, immer noch die alte Regel aus Gütern und Dienstleistungen. Und in erster Linie, das ist meine These dazu, betrifft der Wirtschaftswandel zunächst mal vordergründig Güter. Güterverkehr, Güterversorgung in jeder Hinsicht, physische Schäden. Und da haben wir ein Problem. Aber Gott sei Dank gibt es halt auch noch einen Dienstleistungssektor. Und das erinnert, diese Diskussion erinnert mich immer so ein bisschen an Corona. Weil wir ja alle gedacht haben, früher 2020, also ich habe auch dazu gehört, boah, wie soll das werden, wenn jetzt der weltweite Warenverkehr zusammenbricht? Und das war ja auch erstmal ein Riesenproblem. Was haben wir dann festgestellt? Die Aktienkurse erholen sich wieder und gehen durch die Decke. Warum? Weil es halt der Dienstleistungssektor schon eine riesen Rolle spielt. Das hat sich doch vorher keiner wirklich vorstellen können, dass du auf einmal praktisch alle Meetings, fast alle, also nicht in allen Branchen, aber einen großen Teil der Branchen, auf einmal halt dann vor einem Zoom oder Teams oder sonst wie Meeting sitzt. Erinnert euch mal zurück, ne? Es gab eine Welt, bevor das die Regel und nicht die Ausnahme war. Worauf will ich raus? Der Dienstleistungssektor ist halt, er ist auch nicht unabhängig vom Klimawandel, ja, aber ich würde schon sagen, deutlich weniger betroffen. Und ein großer Teil des Wirtschaftswachstums, aber vor allen Dingen des Gewinnwachstums, gerade in euren Welt-ETFs, kommt natürlich heute was aus, vor allen Dingen aus dem Digitalsektor. Einem nicht hundertprozentig, weil wir reden auch darüber Hardware und Hardware, wenn keine Chips mehr geliefert werden können aufgrund von irgendwelchen Schiffskatastrophen oder was man sich vorstellen kann, haben auch ein Problem, aber es ist schon auch nicht zum geringen Teil ein Dienstleistungssektor.
Bleibt da die Frage, was heißt das jetzt für dich als Investor? Und da ist dieses Allianz-Paper ganz interessant, es macht nämlich unterschiedliche Szenarien. Mhm. Und es gibt ein Szenario, das unter 2-Grad-Szenario, also man geht davon aus, dass durch die politischen Anstrengungen bleibt die globale Erwärmung unter dieser 2-Grad-Schwelle. Und dann sinken die Aktienrenditen bis 2050, so habe ich das verstanden, auf rund 5,4% pro Jahr im Schnitt.
Bei welcher Inflation wissen wir jetzt nicht, aber okay.
Genau, wäre erstmal ein Zehntel weniger zu unserer Annahme. Ja. Beim Szenario der aktuellen Politik, also wir machen so weiter wie jetzt, sinken die auf 4,7% pro Jahr. Also du hast schon einen kräftigen Abschlag. Die Folge für dieses Paper ist da, dass das Risikorenditeprofil von Aktien schlechter wird. Mhm. Und aus Sicht der Allianz ein 60-40-Portfolio aus Aktienanleihen in 40-60 kippen lassen kann, weil die langfristigen Renditen sinken und du einfach dieses schlechtere Risiko. Das ist halt die Sicht von einem Versicherer so. Aber für was ich ganz interessant finde, ist sind diese sinkenden Renditen, also dass du eine konkrete Annahme auf diese 5,4 und die 4,7% hast. Und ich sehe schon das Fragezeichen in Saidis Gesicht, der sich nämlich fragt, aber was ist jetzt mit den Gewinnen durch erneuerbare Energien und Klimagewinne?
Komme ich gleich dazu, ne? was diese Annahme, dass dann Anleihen interessanter werden, ja, und Anleihen könnt ihr euch für euch einfach mal übersetzen, dass alles, was ihr Zinsen bekommt, ja, ein Zinsprodukt, das kann auch euer Tagesgeldkonto schlichtweg sein, ja, um es mal zu vergleichen. Ist das dann wirklich so, dass die im Vergleich dann so gut sind sozusagen? Ja, weil wir wissen an der Stelle auch nicht, wie sieht es mit der Inflation aus? Ja, also wenn ich dann knappe Güter habe aufgrund des Klimawandels, ja, das schlichtweg Straßenbau könnte ich mir vorstellen oder wie auch immer, spielt auch gar keine Rolle, ja, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass dann auch Preise in solchen Branchen stehen? Und da kommen wir jetzt gleich zu den Klimagewinnern. Warum ich sagen will, es ist ja nicht gesetzt, dass alle anderen Faktoren, insbesondere die Zinsen, sich dann genauso verhalten. Natürlich, wenn man damit rechnen würde, dass man langfristig nur noch 4-5% Aktienrendite erzielt, ja, und du hast aber gleichzeitig risikolose Zinsen von, ich weiß es nicht, oberhalb von 3%, ja, dann schlägt das Pendel natürlich sehr stark in Richtung Zinsprodukte aus. Der Punkt ist, dass das langfristig, und das haben wir uns bei Finanzab angeschaut, langfristig auch in schlimmen Krisenphasen auf der Welt, ich sage einfach mal nur die Ölkrisen der 70er Jahre, langfristig auch nicht der Fall war. Ja, die 70er Jahre waren für Aktien überhaupt nicht lustig. Muss man überhaupt sagen. Aber trotzdem hat es sich gelohnt, Stichwort 15 Jahre, auch sowas auszusetzen. Und wir hatten noch alle keinen Klimawandel auf der Welt. Also keinen in modernen Zeiten mit messbaren Daten und schon gar keinen entwickelten Aktienmärkten. Kann keiner vorhersehen. Aber es ist deshalb nicht gesagt, dass sich langfristig Zinsprodukte, Anleihen, Tagesgeld etc. relativ gesehen so viel mehr lohnen.
Bleibt also die Frage, was ist jetzt mit den Gewinnen durch erneuerbare Energien? Und da ist es bei diesem Paper so habe ich das verstanden, dass das bei diesen unterschiedlichen Szenarien mit eingepreist ist. Also dieses unter 2-Grad-Szenario setzt quasi höhere Transformationsrisiken an und niedrigere physische Risiken, weil ja dann die schlimmsten Konsequenzen ausbleiben. Du hast massive Investitionen in erneuerbare Energien, Dekarbonisierung und so weiter. Aber es heißt natürlich nicht, dass das die Schäden kompensiert. Das ist ja die große Frage. Das heißt, die Schlussfolgerung bleibt so ein bisschen defensiv, dass du eben niedrigere Dividendenwachstumsraten hast, sinkende Renditen und höhere Risiken, einfach weil es ein teurer und spannungsreicher Umbauprozess ist, der da stattfinden wird.
Also meine Frage wäre einfach an der Stelle, ist dann wirklich, wie hoch fallen die Schäden wirklich aus? Ich glaube, extrem schwer zu prognostizieren, aber wichtig ist halt auch, ne,
Glas. Ja, auch dann wichtig, welche Länder wird es treffen? Also wenn du jetzt, billiges hypothetisches Szenario, wenn wir jetzt sagen, alle Folgen des Klimawandels treffen ausschließlich Nordkorea. Das ist total hypothetisch. Nordkorea nimmt ja nicht am internationalen Aktienmarkt teil. Dann wird sich das auf manche Titel minimal auswirken.
Ja.
Aber ansonsten würde das an der Börse relativ spurlos vorübergehen. Worauf ich raus will, ist die Unfairness, die natürlich aus so einer globalen Zweiklassengesellschaft entsteht. Also aus den entwickelten Märkten und aus den Entwicklungs- und Schwellenländern. Wo du vor allem bei den Entwicklungsländern sagen musst, viele Länder gerade rund um den Äquator.
Globale Süden.
Der sogenannte globale Süden, die werden stärker von den Folgen des Klimawandels betroffen sein. Also auch zum Beispiel diese Inselstaaten im Pazifik und solche Dinge. Ganz die klar. Sind brutal betroffen von steigenden Meeresspiegeln. Das interessiert den Aktienkurs von Apple nicht besonders, obwohl das menschlich absolut verheerend.
Genau, also da müssen wir auch wirklich bei dieser Folge immer wieder aufpassen. Wir reden hier wirklich von verheerenden globalen Katastrophen, die Millionen und Millionen Menschen das Leben kosten werden. Warum überhaupt nicht drüber reden. Ja?
Aber wir und auch wenn sie dich nicht das Leben kosten, können die das Leben deiner Familie zerstören.
Absolut, ganz klar. Also brauchen wir überhaupt nicht sagen. Wir reden hier von ein paar der schlimmsten Katastrophen, die die Menschheitsgeschichte je gesehen hat. Brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber wir reden hier ganz nüchtern darüber, was das mit für dein Alt-ETF bedeutet. Und ja, das spielt definitiv bei der ganzen Klimawandeldiskussion eine große Rolle, dass der überwiegende Teil der entwickelten Aktienmärkte, die den Weltaktienmarkt bestimmen, vor allen Dingen natürlich die USA, nicht so sehr im vom Klimawandel stark betroffenen globalen Süden liegen. Bleiben wir bei den USA. Werden die USA deshalb vom Klimawandel nicht betroffen sein? Ja, natürlich. Ja, also das sieht man schon an der Stärke von sowohl Hurricanes als auch Tornados, soweit ich weiß, die man in den USA beobachtet. Also da gibt es schon verschiedene Phänomene. Aber es geht halt darum, das global zu sehen. Mein Gott, haben wir heute Phrasen drin. Und sich klar zu machen, dass eine Transformation durch den Klimawandel, du hast gerade Dekarbonisierung gesagt, auch einfach ganz neue Industrien hervorbringt. Ja, also vor 30 Jahren haben Windparks jetzt noch einfach keine Rolle gespielt. Heute ist das ein signifikanter Wirtschaftszweig. Ob der die Schäden durch den Klimawandel kompensieren kann oder nicht, das kann ich hier nicht beurteilen. Und
das kann niemand sagen.
Das hat die Allianz sicherlich auch ein vernünftig aufgestelltes Szenario aufgestellt, aber es ist halt auch nur ein Szenario, weil gibt es keine Vergangenheitsdaten. Du kannst nicht Klimakatastrophen, wann gab es das zuletzt, weiß ich nicht, auch vor 2000 Jahren nicht damit vergleichen. Das muss man.
Und auch für solche Anleger ist es ja viel wichtiger, Szenarien zu bilden, als jetzt für uns als Privatanleger, weil du ja sehr langfristig mit deinen Geldern kalkulieren musst. Wie verschieben wir die Gelder rechtzeitig? Du musst ja eher defensiv vorgehen tatsächlich. Das sind natürlich Szenarien, die für Versicherer eine ganz andere Bedeutung haben, als sie es für uns haben.
Ja, und lass mich vielleicht noch eine Sache sagen. Vielleicht fragt man sich, was spielen denn dann in meinem Aktien-ETF solche Firmen eine Rolle? Naja, wenn es zu entsprechend schweren Schäden durch den Klimawandel kommt, dann gibt es eben, so wie es Kriegsgewinnler gibt es hier in dem Fall Klimawandel-Gewinnler, gibt es Firmen, die werden davon sehr stark profitieren und die wahrscheinlich im Börsenkurs, im Marktwert, in der Marktkapitalisierung stark steigen werden und dadurch auch in die großen Indizes, entweder sind sie schon drin und nehmen größeres Gewicht darin ein oder sie kommen erst rein und dadurch profitierst du mit deinem Welt-ETF an der Transformation dieser Weltwirtschaft, die gleichzeitig für diese Transformation böse bezahlen wird müssen. Und ein letzter Satz noch, was wir noch gar nicht, und das wollen wir jetzt hier auch nicht ausrollen, besprochen haben, ist natürlich das Thema nachhaltige Investments, nachhaltige ETFs. Dazu haben wir ja bei Finanztipp auch Empfehlungen, Stichwort SRI, Social Responsible Index, Ableger des MSCI World beziehungsweise anderer globaler Aktienindizes, wo dann Firmen drin sind, die tendenziell diese ganzen Klimawandelgeschichten etwas besser auf dem Sender haben, etwas nachhaltiger wirtschaften. Ob dort die Überlebensrate, muss ich fast schon sagen, schlichtweg, ob die Kosten, die Folgen des Klimawandels sich in diesen Aktientiteln so viel besser abbilden, dass der eine signifikante langfristige Outperformance gegenüber Standardindizes, ja, nicht nachhaltigen Indizes hinlegt, da hast du auch keine Gewähr darum. Ne? Weil selbst wenn jetzt heute, sage ich mal, ein Unternehmen versucht, Zero Emission zu machen, ja, CO2-Ausstoß sehr stark zu reduzieren und so weiter, ist damit noch nicht gesagt, auch wenn der Index das berücksichtigt, dass die komplett auf die Folgen des Klimawandels gut vorbereitet sind und deren Geschäftsmodell nicht auch irgendwann mal einen richtigen Hit bekommt, weil, ja, weil halt eine Naturkatastrophe zugeschlagen hat.
Was, glaube ich, einfach wichtig ist, was man mitnehmen kann, ist, dass die Börse nicht wirklich den Klimawandel einpreist, was man sich immer wieder denken muss, sondern sie preist die Politik ein, die aus dem Klimawandel folgt. Das ist das, was passiert. Und es wird Gewinner geben, aber es ist schwer zu sagen, ob eine ausreichende Kompensation stattfinden wird für die Verlierer, die es geben wird.
Lass mich vielleicht nochmal über Alternativen sprechen sozusagen. Was wäre, also selbst wenn ich jetzt davon ausgehen würde, die sind am Ende nicht alle wirklich darauf vorbereitet und das lohnt sich nicht. Was habe ich denn für Alternativen? Wir haben schon angesprochen. Im Grunde genommen ist die Alternative nur für die meisten Leute zwei, drei Sachen. Ja, das eine ist natürlich offensichtlich das Geld auf verzinsten Konten oder in Anleihen rumliegen zu lassen oder auf verzinsten Konten zu stecken. Hier ist es sehr unwahrscheinlich, dass dort langfristig Zinsen zu erzielen sein werden, Renditen zu erzielen sein werden, die jetzt aufgrund des Klimawandels langfristig die Inflation signifikant schlagen. Es ist praktisch ausgeschlossen. Du kannst davon ausgehen, dass wenn du stark auf Zinsprodukte steckst, gegenüber der Inflation keinen Schnitt machen wirst. Das ist volkswirtschaftlich kaum denkbar. Dann kannst du dein Geld natürlich in eine Immobilie stecken, wenn du genug Geld hast, wenn das passt zu deinen Lebensplänen und was weiß ich alles. Kann ich dir jetzt versprechen, dass eine Immobilie die richtige Wette gegenüber dem Klimawandel ist? Nein, kann ich nicht. Es spricht schon einiges dafür, aber du wirst dich auch darum kümmern müssen, dass dein Standort, deine Energieversorgung und so weiter, Stichwort Photovoltaikanlage und so weiter, dass das alles ausreichend abgesichert ist, zum Beispiel gegen steigende Energiepreise. Und dann gibt es noch das Thema Gold, ja, um es mal so anzusprechen. Da weiß ich auch, dass verschiedene Skeptiker, wie es mit der Welt weitergeht, sozusagen natürlich da Gold für sehr sinnvoll halten. Aber man muss halt auch sagen, da Gold halt nun mal laufend keine laufenden Erträge abwirft, sehen wir bei Finanzen, zumindest historisch nicht, dass dort Renditen zu erzielen sind, die jetzt mit Aktien, erstens mit Aktienrenditen mithalten können und die auch einen ausreichenden Schutz gegen Klimawandel bieten. Den Test gibt es leider einfach noch nicht. Würde ich jetzt da sagen, machst du mit Gold brutal was falsch? Nein, wahrscheinlich nicht. Muss man auch was sagen. Andererseits, wenn man sich vorstellt, dass ich meine Altersvorsorge jetzt hauptsächlich auf Gold aufbaue, habe ich definitiv ein Storage-Problem, ein Lagerproblem.
Ich denke, was man auch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Diversifikation der einzige echte und vor allem kostenlose Schutz ist. Das ist auch der Vorteil an der IMI-Strategie. Je weiter du dein Netz auswirfst, desto größere Chancen hast du, viele Gewinne drinnen zu haben.
Ja.
Und ansonsten sollte man auf jeden Fall auch hier nicht versuchen, panisch den Markt zu timen, sondern so auch versuchen zu investieren, wie man selber ein bisschen in die Zukunft blickt.
Ja, und ich plädiere einfach auch dafür zu sagen, wir haben tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Alternativen, als zumindest mit einer Glas-halb-voll-Geschichte. Und das Glas-halb-voll heißt ja auch an der Stelle, dass das Glas trotzdem halb leer ist und es zu Problemen kommen wird, in die Zukunft zu schauen. Es gibt immer noch sehr gute Argumente dafür, warum Unternehmen am Ende trotz oder gerade wegen des Klimawandels dazu verdammt sind, sich was zu überlegen, wie sie ihre Gewinne weiter steigern müssen. Gerade auch, weil die natürlich für diese Schäden, die entstehen, für vielleicht gestiegene Inflation und alles, was damit zusammenhängt, am Ende sich selber auch kompensieren wollen. Die sind am Ende dazu verdammt, ihre Gewinne weiter zu steigern. Und darauf wettest du letztendlich mit deinem Welt-ETF.
Dann kommen wir zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste kommt von astia.hl. Hey Saidi, staatliche Produkte sind schwierig und unter Umständen teuer. Am besten man managt es selber, oder?
Also ich vermute mal, dass die Frage jetzt aufs neue Altersvorsorgedepot gemünzt ist, das ja ab nächstem Jahr kommt. Und ja, staatliche Produkte, also das ist jetzt sehr allgemein gefasst, ne? Es gibt ja zwei Varianten. Es gibt allgemein das Altersvorsorgedepot, das einer gewissen staatlichen Regeln unterliegt. Und da wird es sehr teure und sehr günstige geben und die sehr günstigen empfehlen wir bei Finanztipp. Und gute, einfach. Darauf kannst du dich schon mal verlassen. Deswegen ist das ein Punkt.
Erfahrung zeigt ja zum Beispiel, dass der schwedische Staatsfonds, der ja ein staatliches Produkt ist, überhaupt nicht teuer ist.
Ja, genau. So, also, ne, und dann genau, gibt es eben die eigentlichen Staatsprodukte, ne, es wird ja auch ein staatliches Altersvorsorgedepot geben und da würde ich davon ausgehen, dass das sehr günstig ist. Ob es dann einfach und gut gebaut ist, wird man noch sehen müssen, das muss sich auch der Konkurrenz des Marktes, sage ich mal, stellen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, solange du es mit den richtigen Produkten machst, die du bei Finanztipp findest, spricht nichts dagegen, wenn der Staat dir signifikant Geld gibt, ja, für Singles zum Beispiel 540 Euro Zulage, dieses natürlich mitzunehmen. Ja, aber es ist entscheidend, dass das Produkt selber einfach gebaut ist und vor allen Dingen nicht zu viel kostet.
Sascha KL hat eine Frage zur 8-1-1-Strategie, also MSCI World nachträglich zu diversifizieren mit Emerging Markets und Small Caps. Und zwar, soll ich dann jedes Jahr rebalancen, obwohl ich dann nicht mehr bespare?
Also du solltest dann rebalancen, zum Beispiel jedes Jahr, wenn da signifikante Abweichungen entstanden sind. Ne? Also wenn 8-1-1, 80-10-10, 80%, 10%, 10%, wenn das um, sage ich mal, Größenordnung 5% sich verschoben hat, ne, wenn das jetzt 80-11-9 ist, ja, dann brauchst du nichts machen, kann am nächsten Börsentag wieder anders sein, dann brauchst du nicht rebalancen. Aber was nicht der Fall ist, es heißt natürlich nicht, dass du nicht weiter sparen kannst. Du kannst natürlich über deinen Sparplan geschickt dorthin sparen, wo, sagen wir mal, ja, Small Caps haben jetzt nicht so gut performt. Wenn das ein bisschen underperformt ist, dann kannst du deinen Sparplan verstärkt dort reinlenken. Aber das bedeutet ja trotzdem, dass du weiterhin immer noch breit gestreut in den Aktienmarkt investierst und deswegen verlierst du auch keine Zeit und auch keine Sparraten. Das Sparen aufzuhören würde ich nicht machen. Es geht nur die Frage, wenn du drei ETFs hast, in welchen du deinen Sparplan lenkst.
Ich habe die Frage so verstanden. Ich habe mir gedacht, Sascha hat wahrscheinlich lange in den MSCI World investiert. Den hat er jetzt nachträglich diversifiziert mit Emerging Markets und Small Caps, also 8-1-1 und bespart jetzt wahrscheinlich einen IMI, also dass er nur einen ETF im Sparplan.
Weil er hat das schon
Sparplan.
Durch. Okay, genau. Ja, das kann sagen. Mhm.
Würdest du dann immer noch rebalancen, obwohl du das nicht mehr besparst und der ETF einfach liegt?
Ich würde es dann rebalancen, wenn es extrem auseinandergelaufen ist. Ja, also und zwar extrem meinen wir wirklich extrem. Ja, also was weiß ich, 80-15-5 oder solche Späße. Ja, dann würde ich das mal machen.
Und die letzte Frage kommt von Tall Sunshine 691. Kann ein bestehendes Depot in ein AV-Depot umgewandelt werden?
Die Frage kommt so oft, ne? Das ist krass. Also du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der denkst so, ich kann die Frage nicht mehr hören, aber wir kriegen sie einfach so offen, deswegen sollten wir sie auch immer wieder beantworten, weil die Unsicherheit da draußen ist groß und die Antwort ist ganz klar, nein. Du kannst nicht dein bestehendes Depot in ein Altersvorsorgedepot umwandeln, du musst ein neues Depot öffnen, nämlich ein Altersvorsorgedepot. Das kann, wenn es dann dein Anbieter anbietet, kann beim gleichen Broker, bei der gleichen Bank sein, dann hast du halt zwei Depots dort und du kannst auch nicht größere Mengen an Anteilen in dein Altersvorsorgedepot übertragen. Es macht aller Voraussicht nur Sinn, 1.800 Euro im Jahr dort einzuzahlen.
Dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge, ausnahmsweise ohne Finanztipp der Woche, aus Zeitgründen,
Stimmt.
weil unsere Folge
ja.
so lang geworden ist. Vielen Dank dir, Saidi.
Bisschen lange über Klimawandel geredet, aber es ist halt auch ein komplexes Thema.
Wie gesagt, ja, auch gar nicht zynisch gemeint. Wir wollen da auch gar nicht zynisch drauf blicken. Es ist ein sehr, sehr ernstes Thema und wir freuen uns auch, wenn ihr uns Fragen zu so ernsten Themen stellt. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auch von mir vielen Dank für die Frage. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihm eine gute Bewertung hinterlässt oder ihn weiterempfehlst, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.